Am Anfang möchte ich den Text für heute lesen und ich werde heute einmal über die Endzeitrede von Jesus sprechen und auch über die parallelen Stellen in 2. Petrus 3. Wer mitlesen möchte, das ist Matthäus 24 ab Vers 4. Da steht, Jesus sagt dort, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird die große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Jetzt noch die parallelen Stellen aus 2. Petrus 3, Abvers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser Bestand hat. Durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer aufbewahrt, bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Ich habe für diesen Text, den ich jetzt gelesen habe, einige aktuelle Ereignisse rausgesucht. Ich möchte mit dem ersten beginnen. Am 24. Juni 2022 wurde der Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Eigentlich könnten wir uns freuen, weil wir jetzt eigentlich mehr dürfen. Es ist nicht mehr verboten. Und was bedeutet dieser, oder was steht in diesem Paragraphen? Dieser Paragraph verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Man durfte es nicht auf Internetseiten irgendwie propagieren oder irgendeiner Art und Weise das anbieten oder zeigen, dass man Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Stattdessen gibt es ein Gesetz zur Verhinderung von Gehsteigbelästigungen. Was ist das? Schwangere werden jetzt vor Beratungsstellen oder vor Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, wirksam geschützt. Diesen Wortklang habe ich übrigens direkt vom Familienministerium übernommen. Das sind nicht meine Worte. Aber die Frage ist, wovor werden diese Frauen eigentlich geschützt? Wir haben nämlich schon Gesetze, wirksame Gesetze gegen Nötigung und auch Gesetze gegen Körperverletzung. Also wofür ist es jetzt gedacht? Das neue Gesetz schützt die Frauen vor allem vor einem, und zwar vor einem schlechten Gewissen. Denn Man möchte nicht, dass sie mit einem schlechten Gewissen in so eine Beratungsstelle oder in so eine Einrichtung gehen und vielleicht auch mit einem schlechten Gewissen das Ganze verlassen. Sie sollen sich gut fühlen. Aber wer jetzt für das Leben des Babys protestiert, darf mit einem Bußgeld von 5.000 Euro rechnen. Wenn Strafgesetze geändert werden, dann entwickeln wir uns als Gesellschaft automatisch. Genauso wie ein Fluss, der irgendwo hingelenkt wird, so lenken uns auch diese Gesetze in eine entsprechende Richtung. Und wenn wir auch noch zusätzlich neben der Gesetzgebung auch die Rechtsprechung anschauen, dann werden wir etwas feststellen, wenn wir das über die Zeit vergleichen. Und zwar, dass es einen massiven Erdrutsch gab. Denn die Gesetze, die wir haben, werden auch nicht mehr so eingefordert, wie sie einmal eingefordert wurden oder umgesetzt wurden. Es hat sich etwas verändert. Und unsere Gesellschaft ist eigentlich kaum noch wiederzuerkennen. Und das nicht nur im juristischen Bereich. Und ich habe noch zusätzliche aktuelle Beispiele rausgesucht, die ich jetzt einmal durchgehen möchte. Letztes Jahr, in beinahe allen westlichen Ländern, haben sich Studenten zusammengerottet und sie skandierten, Zitat, "From the river to the sea, Palestine will be free." Auf Deutsch heißt das so viel wie vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein. Und die Frage an dieser Stelle ist, frei von was? Was die Palästinenser damit sagen wollen, ist, dass sie das frei von Juden machen wollen. Juden rein, würden die Nazis sagen. Und die Studenten, wenn sie überhaupt wissen, welcher Fluss und welches Meer dort gemeint ist, sie beschwören damit eigentlich den Genozid am jüdischen Volk. Übrigens, diese Studenten wurden einmal gefragt, ja, wo auf der Karte liegt überhaupt Israel und welcher Fluss ist gemeint? Und sie hatten darauf keine Antwort. Viele hatten darauf keine Antwort. Aber die haben trotzdem diese Parole gegrillt. Und all diese Proteste entflammten kurz, nachdem ca. 1200 Israelis brutal von den Hamas-Terroristen ermordet wurden. Das war mit der schlimmste Tag für die Juden seit dem Holocaust. Das war der 7. Oktober 2023. Und die Universitäten und Strafvermittlungsbehörden, die haben tatenlos zugesehen. Es gibt Gesetze, die sowas verbieten, aber keiner hat eingegriffen. Und anstatt sich mit dem jüdischen Volk zu solidarisieren, anstatt für sie zu protestieren und für die Befreiung der Geiseln, haben sich die Studenten auf die Seite der Palästinenser gestellt und haben sie als unterdrücktes Volk dargestellt, das keine andere Wahl hatte, als genauso zu handeln, wie sie es getan haben. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Ein weiteres Beispiel. Beim Abschlussgottesdienst der evangelischen Kirchentage hielt ein Pfarrer aus Wiesmoor namens Quinton Caesar eine Predigt. Und er beginnt seine Predigt mit den Worten, Zitat, "Ich werde euch heute nicht belügen", Zitat Ende, und spricht über Ausgrenzung und Liebe. Und mit der Zeit wird seine Stimme lauter und seine Gestik wird immer intensiver. Und dann setzt er zum Höhepunkt an und sagt, Zitat, "Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer", Zitat Ende. Und die ganze Menge jubelt. Queer ist der englische Sammelbegriff für all die Menschen, die nach dem ersten Römer 1,24 den natürlichen Verkehr vertauscht haben und in schändlicher Leidenschaft ihren Körper entehren. Das sind Menschen, die homosexuell sind, bisexuell, transsexuell. Und Quinton Caesar sagt in seiner Predigt am Kirchentag, dass Gott diesen Menschen gleich ist. Ein weiteres Beispiel. Am 1. Mai 2024 wurde ein 30-Jähriger hier in Paderborn in der Marienstraße von zwei Jugendlichen attackiert. Der eine war 19, der andere war 17. Und als er schon am Boden lag, er wurde geschlagen, und als er dann am Boden lag, haben sie ihn nochmal gegen den Kopf getreten. In der Folge platzte eine Ader in seinem Kopf und er verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Und der Vorwurf der Staatsanwaltschaft hieß Totschlag. Und im Dezember gab es mittlerweile schon ein Urteil vom Landgericht in Paderborn, aber das Landgericht hat die beiden nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der eine hat eine Bewährungsstrafe bekommen, das war der Jüngere, der auch getreten hat. Der andere hat eine Haftstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten bekommen, aber auch, weil er vorbestraft war. Und die Begründung für dieses milde Urteil lautet, dass nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass das Aneurysma in seinem Kopf durch die Gewalteinwirkung geplatzt ist. Da hat der Spruchkörper im Endeffekt seinen Spielraum, den er hat, bei solchen Entscheidungen voll ausgereizt. zugunsten der beiden Angeklagten. Ein weiteres Beispiel. Die Initiative Churches for Future, sie ist inspiriert durch Fridays for Future, ruft auf ihrer Internetseite zu folgendem Gebet auf. Da steht, Zitat, guter Gott, jeden Freitag gehen junge Menschen auf die Straße und demonstrieren für entschiedeneres und konsequenteres Handeln in Politik und Gesellschaft zur Begrenzung des Klimawandels. Wir sind dankbar für Ihr Engagement und Ihre eindringlichen Rufe zur Umkehr, die uns die Augen öffnen für unser Versagen, für alle Menschen, die für die Bewahrung der Schöpfung sowie die Rechte der Armen wie der künftigen Generation eintreten, bitten wir dich um Schutz. Und es gibt so eine Liste auf der Internetseite, Best Practices, was man tun kann als Kirche gegen den Klimawandel. Da gab es eins, man lässt die Glocken um 5:45 läuten. Und das soll symbolisieren, dass wir eigentlich 5 Minuten vor einer Klimakatastrophe stehen. Die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, hat zur Rettung des Klimas sogar eine Beauftragte für Schöpfungsverantwortung. Und in einem Interview, was ich gelesen habe, auf die Frage, kommen in der Klimakrise eher Menschen zum Glauben oder verlässt er sie, also verlässt der Glaube die Menschen? Darauf antwortet der evangelische Pfarrer Thomas Zeitler, der auch übrigens aktiv bei Extinction Rebellion ist, folgendes. Zitat, ob jetzt mehr Leute in die Kirche oder zum Christentum finden, ist zweitrangig. Für ihn ist anscheinend der Klimawandel wichtiger als die Menschen, als dass die Menschen an Gott und an Jesus glauben. Weiteres Beispiel. In Recklinghausen wurde Wolfgang E. im Jahr 2022 vom Amtsgericht zur Unterlassung verurteilt, weil er seinen Nachbarn als Rüdiger bezeichnet hat. Er hieß Rüdiger in der Vergangenheitsform. Der Nachbar lebte zu dem Zeitpunkt nämlich schon seit über 6 Jahren als Frau und bezeichnete sich selber als Sophie Vivian, inklusive einer psychotherapeutischen Bescheinigung und einer amtlichen Personenstandsänderung. Rechtlich war er jetzt Sophie Vivian. Und bei einer Zivilverhandlung sollte der Nachbar Wolfgang E. den anderen Nachbarn wieder als Rüdiger bezeichnen, dann drohen ihm bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld. Viel Geld. Und demnächst kommt auch noch ein neues Selbstbestimmungsgesetz und das könnte die rechtliche Situation sogar noch verschärfen für uns. Und noch ein letztes Beispiel. Im Jahr 2016 hat der alleinstehende und arbeitslose Andreas V. aus Lüchte ein 6-jähriges Mädchen vom örtlichen Ordnungsamt zur Pflege übergeben bekommen. Was kann da bloß passieren? Und erst nach mehreren Hinweisen hat die Polizei dann endlich die Ermittlungen aufgenommen und haben dabei einen der größten Missbrauchsfälle aufgedeckt mit über 40 Opfern im Alter von 4 bis 13 Jahren. Und das Beweismaterial, das waren insgesamt 155 Datenträger mit Fotos und Videos der Taten, sie sind zu alledem verschwunden. Und zwar nachdem die Polizei das an sich genommen hat. Sie sind direkt aus dem Dienstraum der Kreispolizeibehörde in Lippe auf unerklärliche Art und Weise verschwunden. Lüchte ist übrigens nur 60 Minuten von hier entfernt, wenn man mit dem Auto fährt. Materiell gesehen ging es unserer Gesellschaft eigentlich noch nie besser. Aber wenn man unter die Oberfläche guckt, wenn man ein bisschen ankratzt, dann stellt man etwas fest. Und zwar, dass etwas ins Rutschen gekommen ist. Wir haben heutzutage, oder wir sehen in den Nachrichten, Berufsprotestler, die sich an Straßen kleben, übrigens nur im Sommer, weil besseres Wetter anscheinend. Wir haben Fanatiker, die laufen Amok oder fahren Amok. Und wir haben Akademiker, die streiten darüber, was eine Frau ist und ob sie männliche Genitalien haben kann. Ich würde sagen, der Trend für unsere Gesellschaft, der zeigt nach unten. Deswegen stellt sich mir die Frage, was haben wir eigentlich erwartet, wir als Christen? Denn in der Endzeitrede, die ich am Anfang vorgelesen habe, da hat Jesus diese Entwicklung bereits vorausgesagt. Denn da steht, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, es ist schon längst vorausgesagt und schon längst beschlossen, oder nicht beschlossen, es ist unabdingbar, dass es gesetzlos wird in unserer Gesellschaft. Und als Folge wegen dieser Gesetzlosigkeit wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn man die Predigt von Quintin Caesar anhört, dann könnte man meinen, Liebe ist überall, liebe wen du willst. Aber hier steht nicht die körperliche Liebe oder die Liebe zu Mitmenschen. Hier steht Agape im griechischen Urtext. Das ist die geistliche Liebe. Und daraus lässt sich schlussfolgern, Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit gehen Hand in Hand. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir das schon am Anfang der Bibel. Und zwar gibt es eine ähnliche Situation bereits bei Noah und der Sintflut. Und in 1. Mose 6, ab Vers 5, da steht: Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Die gleiche Situation vor der großen Katastrophe gab es auch schon bei Noah. Die Menschen wurden gesetzlos, gottlos. Und wie bei Noah stellen auch wir jetzt fest, dass für uns, so wie in der Endzeitrede beschrieben, ein Ende bereits festgelegt ist. Eine gewisse Säuberung, wie bei Noah. Und deswegen möchte ich ein paar parallele Stellen zusammentragen von Noah und der Endzeit oder unserer Endzeit. Und deswegen lese ich gleich nochmal aus Matthäus 24. Aber das Bild, das Jesus im Vergleich zu Noah malt, ist eigentlich noch viel düsterer. Ich lese ab Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Dieser erste Teil, den bezeichnet Jesus, oder man könnte dem Ganzen die Überschrift geben, Drangsalszeit. Er ist sehr, oder das, was dort beschrieben ist, das ist vergleichbar mit der Situation bei Noah. Und zwar werden sich die Menschen damals bei Noah auch bekriegt haben. Und zwar um das letzte Plätzchen auf dem höchsten Berg zum Beispiel. Es gab garantiert auch Hungersnöte. Denn irgendwann mal ist das Essen, was noch übrig war, vom Wasser verschluckt worden. Ich weiß nicht, ob die Seuchen Zeit hatten, um die Menschen anzustecken. Aber Erdbeben, das alles ist bisher noch gleich. Und der gesellschaftliche Verfall, den wir jetzt sehen, ist leider auch nur ein Bestandteil von dieser Periode. Von einer längeren Periode. Und insbesondere die Gemeinde wird das so miterleben, dass sie bedrängt wird. Sie wird in Bedrängnis, Drangsal geraten. Und diese erste Periode ist wiederum von der zweiten Periode zu unterscheiden, die Jesus große Drangsal nennt. Da steht nämlich: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch nicht mehr kommen wird. An dieser Stelle sagt Jesus, das, was bei Noah einmal geschehen ist, das, was jetzt kommt oder dann kommt, am Ende der Zeit, das wird noch schlimmer sein. Schlimmer als der Holocaust und schlimmer als die Sintflut. Und heute befinden wir uns genau an der Schwelle zu dieser Zeit. Und wenn wir uns fragen, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln wird, dann sehen wir hier die Richtung. Hier können wir die Richtung ablesen. Das ist ein Trend und die Linie geht nach unten. Und Jesus vergleicht diese Entwicklung mit dem Wehen einer Geburt, mit dem Wehen kurz vor einer Geburt. Und wer das schon mal miterlebt hat, die Wehen, die kommen in Wellen. Und der Abstand der Wellen, der wird immer kürzer. Und die Schmerzen nehmen stetig zu. Deswegen dürfen wir uns eigentlich nicht wundern, wenn sich auch der Zustand unserer Gesellschaft in immer kürzeren Abständen verschlechtert. Es spitzt sich zu, wie bei einer Geburt. Im Gegenteil, wir werden durch die Schrift auf eine Flut von Angriffen vorbereitet. Denn Jesus beginnt die Endzeitrede mit den folgenden Worten. Da steht, ab Vers 4, Hab Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Mit anderen Worten, die größte Herausforderung dieser Zeit wird nicht sein, dass wir uns wegen der materiellen Bedrängnisse fürchten müssen, oder wir müssen jetzt nicht unbedingt, oder die größte Herausforderung wird nicht sein, dass wir körperlich bedrängt werden. Das heißt Krankheiten, vielleicht Verfolgung, Gefängnis, Schläge etc. Nein, die größte Herausforderung, das werden die geistlichen Kämpfe sein gegen die Verführer. Und deswegen hat Jesus diesen Punkt auch ganz nach vorne gestellt. Für ihn war es quasi nicht wichtig, über die Details der Endzeit zu reden. Oder es war nicht so wichtig. Es war ihm viel wichtiger, dass wir wissen, dass Verführer kommen werden und dass sie uns vom Wort Gottes wegbringen wollen. Wenn Quinton Caesar, den ich eingangs erwähnt habe, behauptet, Gott ist queer, Zitat Ende, dann ist es nur eine weitere Eskalationsstufe. Nichts Ungewöhnliches für die Zeit, in der wir leben. Denn er predigt einen anderen Gott und einen anderen Jesus als den wir kennen aus der Bibel. Und die Menge jubelt. Und Petrus sagt weiter in 2. Petrus 3,3: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Für mich ist Quinton Caesar ein Spötter. Und was ist seine Lust, nach der er wandelt? Ich glaube, Quinton Caesar möchte, dass Gott queer ist. Und die Spötter, die kommen werden, sie werden auch nicht von der Endzeit predigen. Im Gegenteil, sie werden sagen, 2. Petrus 3,4, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Sie werden zum Beispiel davon predigen, dass wir den Planeten retten können und dass wir uns von unseren Klimasünden befreien müssen. Hört auf, Klima zu sündigen. Und dann können wir den Klimawandel abwenden und diesen Planeten retten. Denn wir haben nur diesen einen Planeten. Das ist das, was wir in den Nachrichten lesen. Dann, so die Schlussfolgerung, bleibt alles, wie es ist. Oder welche andere Botschaft möchte uns Thomas Zeitler, der Pfarrer und Aktivist, vermitteln? Weiter heißt es im 2. Petrusbuch, Zitat, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser Bestand hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Und diese Stelle zeigt auch auf, dass diese 1,2 oder 1,5 Grad, auf die wir uns beschränken wollen im Klimawandel, deutlich übertrieben wird. Denn die Erde ist fürs Feuer aufbewahrt. Und darum sollten sich Christen auch nicht von diesem Klimawahn einnehmen lassen. Oder konnten die Menschen zu Noahs Zeiten die Sintflut aufhalten, weil sie vielleicht das Licht ausgemacht haben, wenn sie den Raum verlassen haben? Fassen wir also die Fakten zusammen. Die Menschheit wird immer verdorbener und das auch noch in immer kürzeren Abständen. Die Christen werden demnächst verfolgt werden und werden auch heute schon verfolgt und getötet werden. Und die Welt steuert auf ihre eigene Vernichtung zu, so wie zu Noahs Zeiten. Das sind keine guten Aussichten. Deswegen die Frage, warum sind wir noch hier? Und die Antwort darauf finden wir im Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, ab Vers 19. Da steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. In diesen Versen steht die Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Menschen zu Jesus führen und wir sollen sie an das erinnern, was in der Bibel steht. Wir sollen zu ihnen predigen. Denn Jesus, im Bild von Noah, möchte das Boot voll machen. Und genauso steht es auch in Petrus. Zitat, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3,9. Das heißt, bevor die Flut kommt, unsere Flut kommt, sie wird ein bisschen anders aussehen als bei Noah, will Jesus jeden retten, der zu retten ist. Übrigens, die gleiche Aufgabe hatte auch Noah, der Verkündiger der Gerechtigkeit. Denn für ihn war es nicht so, ich steige in die Arche und nach mir die Sintflut. Nein, wir lesen in 2. Petrus 2, die Verse 5 und 9. Wenn er, damit ist Gott gemeint, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. So weist der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Noah sollte predigen und er hat gepredigt. Und er hat natürlich davon gepredigt, dass die Menschen umkehren sollten. Aber nur 8 haben es in die Arche geschafft. Was hätte es nun gebracht, wenn Noah zum Beispiel gepredigt hätte, reduziert euren CO2-Fußabdruck oder fahrt mehr Bus und Bahn, lasst das Auto stehen. Kurz gesagt, nichts. Und darum brauchen wir als Gemeinde auch keinen Klimaschutzbeauftragten. Das wäre reine Geldverschwendung. Ich versuche es mal, oder ich drücke es mal ein bisschen provokativer aus. Für Gott ist unsere Erde nicht mehr als eine Einwegflasche. Wenn sie leer ist, kann sie weggeworfen werden. Sie ist für einen Gebrauch da. Denn Gott kann jederzeit einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Das sagt er in 2. Petrus 3, 13. Das soll aber auch nicht bedeuten, dass wir jetzt rücksichtslos mit unserer Erde umgehen sollen. Keineswegs. Denn genauso wie bei der Einwegflasche, die würden wir ja auch nicht in den Dreck schmeißen, weil wir noch daraus trinken müssen. Und wir sind auf dieser Erde noch ein bisschen länger. Aber wir sollten keine Zeit investieren als Christen, diese Welt zu retten oder das Klima zu retten. Sondern wir sollten unsere Zeit dafür investieren, Menschen zu retten. Und wenn man jetzt diese Nachrichten liest, oder diese Punkte, die ich am Anfang gebracht habe, dann kann es manchmal überwältigend sein und einen runterziehen. Es ist wie eine schwere Last, etwas Negatives, was auf einen einwirkt. Und mich persönlich belastet es zum Beispiel sehr, wenn ich davon lese, wie viele Kinder im Mutterleib jedes Jahr abgetrieben werden. Und es belastet mich natürlich auch, wenn ich lese, dass der Gesetzgeber die Gesetze so aufweicht oder sogar abschafft, um eine Abtreibungsindustrie zu stärken und damit auch die Möglichkeiten für Mütter, die ihre Kinder nicht haben wollen, ein kinderreines Leben führen wollen. Und da frage ich mich, wie kann man da getröstet werden? Es belastet mich ja beispielsweise. Wir sind nämlich noch hier und jetzt auf dieser Welt und natürlich wissen wir, dass wir einen Gott haben im Himmel, aber was kann mich hier trösten? Was kann uns helfen, solange wir hier unten sind? Und dann dürfen wir uns an das erinnern, was Jesus zu uns gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass er uns nicht wie Waisenkinder zurücklassen wird, so kurz vor dem Knall. Denn wir lesen in Johannes 14, ab Vers 16, da steht nämlich, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich gehe zwar weg, körperlich bin ich nicht mehr da, aber ich werde in Form des Geistes bei euch sein. Und das soll uns Trost geben. Und dieser Geist soll uns dann in der schlimmsten Zeit, wenn wir in dieser Trübsalzeit oder auch an der Schwelle zu dieser Trübsalzeit stehen, soll er uns ruhig machen und trösten und uns erinnern, was wir im Wort Gottes gelesen haben. Natürlich wissen wir jetzt, dass Jesus uns nicht allein gelassen hat und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Er sagt es ja, aber wie kann das praktisch aussehen? Diese Frage habe ich mir gestellt. Wie hilft mir der Heilige Geist, wenn ich jetzt zum Beispiel all diese Not leide oder bedrängt werde? Und da hole ich ein bisschen weiter aus. Ihr habt vielleicht gelesen in den Nachrichten, dass an diesem Montag, dass es dort den internationalen Gedenktag zum Holocaust gab. Und auch ich habe mir kurz die Zeit genommen, das mache ich nicht immer, aber in diesem Fall irgendwie schon, habe ich mir ein paar Artikel dazu durchgelesen und einige Bilder angesehen. Und eine Geschichte hat mich besonders gepackt. Und zwar eine Geschichte von einer polnischen Mutter, sie war zweifache Mutter und sie arbeitete, während sie in den Ghettos war, im Untergrund, also im Widerstand. Und es gibt nicht viele Aufzeichnungen von ihr, aber man weiß, dass sie nach Auschwitz gebracht werden sollte, in einem Viehwaggon. Man weiß, dass der Wagen zu vollgepackt wurde. Jetzt gibt es keine offiziellen Aufzeichnungen zu ihrer Todesursache, aber vermutlich ist sie erstickt, weil der Wagen einfach zu voll war. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn wir Christen in einer ähnlichen Situation sind. Wie sieht der Trost des Heiligen Geistes dann praktisch aus? Wenn eine Mutter, die an Jesus glaubt, auch in einen Waggon gepfercht wird, wie diese Mutter, diese polnische Jüdin. Wie hilft uns der Geist Gottes dann praktisch? Und da finden wir eine Geschichte in der Apostelgeschichte, die darauf zutrifft. Und zwar die Geschichte von Stephanus. Stephanus, er glaubte an Gott, er glaubte an Jesus. Und weil er von Jesus gepredigt hat, wurde ihm vorgeworfen, dass er Gott gelästert hat. Und man hat ihn vor den Sanhedrin, das oberste Gericht in Judäa damals, wurde er gestellt. Und man hat ihm vorgeworfen, dass er Blasphemie begangen hat. Und er hat sich daraufhin verteidigt vor dem Gericht und hat in einer Predigt dann gezeigt, dass die Propheten und der Messias getötet wurden durch die Juden. Und dann steht im Folgenden, was die Juden und dieses oberste Gericht dann getan haben. Ich lese Apostelgeschichte 7 ab Vers 54. Da steht, als sie, das ist das Gericht, aber das hörten, was er gesagt hat, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und so kann es praktisch aussehen, wenn der Heilige Geist uns hilft. Im schlimmsten Moment seines Lebens wurde Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt, dem Tröster. Und obwohl er vom Feind umgeben war und obwohl Steine auf ihn einprasselten, wurde er ruhig. Warum? Der Heilige Geist hat ihm auf übernatürliche Art und Weise, muss das passiert sein, den Blick geöffnet, dass er Jesus sehen konnte. In dem Moment hat er natürlich die Steine gespürt, jeden einzelnen, aber er durfte Jesus sehen. Mit dem Blick zu Jesus konnte er durchhalten. Und genau so können wir, wenn wir uns jetzt an der Schwelle zur Trübsalzeit befinden, in der Trübsalzeit oder auch die Christen danach, uns trösten, oder so wird der Geist uns trösten, wenn wir unseren Blick nach oben richten zu Jesus. Danke.